Richard, ich freue mich sehr, dich hier heute auf dem Dogfest in München anzutreffen. Ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt von dieser Bildwucht, die dein neuer Film, über den du ja noch nicht so viel erzählen darfst. Ihr geht jetzt irgendwie nochmal nach China, hast du gesagt?
Nach Mexiko auch, ja.
Okay. Also so die investigativen Stoffe, die haben es dir wohl angetan.
Ja, die sind schon spannend, kann man schon sagen, ja.
Also, ja. Aber wie kam es dazu? Also in diesem Podcast geht es vor allem um die Lebenswege. Wie bist du überhaupt Filmemacher geworden? Was waren da so die ersten?
Na, angefangen habe ich als Fotojournalist vor über 20 Jahren und habe als Fotograf die Welt bereist und habe versucht, interessante Geschichten aus aller Welt zu erzählen. Und war in Südamerika und Südostasien und Himalaya und so diese ganzen Gegenden. Und habe als Fotojournalist berichtet über die spannenden Abenteuer, die man so erleben kann. Und dann irgendwann war für mich so ein Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich würde das gerne im größeren Stil für ein größeres Publikum machen. Und ich würde vor allem auch gerne im Team arbeiten und nicht immer nur allein. Mhm. Und so kam ich irgendwie auf die Idee, ins Filmbusiness einzusteigen und halt Filme zu machen und Dokumentarfilm zu machen. Und bin dann auf die Filmschule nach Amerika und habe dort das Filmgeschäft gelernt und also angefangen zu verstehen, wie man in bewegten Bildern denkt und nicht nur in Fotos. Ja, bin dann irgendwie, sofort habe ich versucht, nach der Schule also direkt einzusteigen ins Business und habe, sage ich mal, sehr ja, harte existenzielle Erfahrungen auch machen müssen, dass man halt nicht so einfach davon leben kann, dass die Leute nicht auf dich warten. Ich bin nach New York, habe dann da 6 Jahre gelebt und bin da mich da so durchgeschlagen, also im Spielfilm, Werbung, eben dann auch im Dokumentarfilm und habe so Learning by Doing mäßig das Geschäft des Filmemachens gelernt. Ja. Also so bin ich irgendwie reingekommen und ja, es hat dann eine Zeit gedauert, bis ich selber mal wirklich an die Kamera konnte und selber Geschichten erzählen durfte und der erste große Durchbruch war dann ein Film namens Flucht über den Himalaya, also Escape over the Himalayas, über tibetische Flüchtlingskinder, die von ihren Eltern weggeschickt werden, um beim Dalai Lama aufzuwachsen und die dabei ihr Leben riskieren, weil sie eine Flucht über den Himalaya antreten müssen, von Tibet über Nepal nach Indien. Teilweise 6, 7 Jahre alt und wirklich in extremsten, also unter extremsten Bedingungen durch den Schnee und Sturm und Kälte und 6000 Meter Pässe und so. Und mit denen bin ich damals mit und habe diese Flucht begleitet. Maria Blumenkron war die Autorin dieses Films und die hat die Idee dafür auch gehabt und hatte aber keine Filmerfahrung und ich hatte eben schon genug Erfahrung, um ihr beizustehen und vor allem Abenteuererfahrung und habe damals diesen Film mit ihr zusammen als Co-Regisseur gemacht und Kameramann und das war so der Durchbruch, weil der Film hat dann sehr viele Preise gewonnen, also einen deutschen Fernsehpreis auch und war irgendwie wirklich durch die Presse gegangen. Und hat so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, also hat mir so eine Anerkennung verschafft im Business, dass ich eben auch was kann und was erzählen kann und Bilder machen kann. Und das war so der Werdegang von Filmen, die was bedeuten eigentlich. Also zu versuchen, Filme zu machen, die auch eine Botschaft haben und die auch was erzählen, was wirklich Brisanz hat und was man auch mal gehört haben sollte, so.
Das heißt, es hat dich bestärkt, dann auch selber die Regie mehr in den Fokus zu nehmen und eigene Geschichten der Welt zugänglich zu machen.
Genau. Und was auch wichtig war, dabei zu lernen, war, dass Risiko sehr wichtig ist am Anfang, weil niemand gibt dir Geld, um irgendwie irgendwo so einen Film zu drehen, noch weniger, wenn er riskant ist. Also es war ein sehr Low-Budget-Projekt und ich hatte eine Chance bekommen, mich zu beweisen, hatte halt vorher ein paar kurze, schöne Filme gedreht, die Bilder waren schön, aber es war inhaltlich nichts Besonderes. Aber ich hatte halt diesen Ehrgeiz und die Motivation, da wirklich aufs Ganze zu gehen und mit einem tollen Film zurückzukommen und dabei viel zu riskieren. Und das war irgendwie, es wurde sehr gut angenommen, die Leute haben das zu schätzen gelernt, was ich bereit bin zu tun und das war also sehr früh schon, wir reden von Jahr 2000, also vor 18 Jahren, so einer der ersten Erfolge, die mich dann auf meinem Weg gebracht haben, Geschichten zu finden, die einen Wert haben, erzählt zu werden. Also
Super. Das heißt, du hast dich ab dem Punkt auch wieder vom Spielfilm ein bisschen wegbewegt,
genau,
um dann wirklich als Filmemacher...
Ja, also ich habe einfach auch gesehen, dass man als im Spielfilm, was ursprünglich mein Traum war, im Spielfilm erfolgreich zu sein und so weiter, viel zu lange braucht, um Verantwortung übernehmen zu dürfen. Also du musst dich da so durch die Crew arbeiten, du musst irgendwie vom Beleuchter und Assistenz und so weiter, bis du mal Kamera machen darfst, geschweige denn Regie, vergehen Jahre und viele, viele Jahre. Und ich wollte schnell einfach machen und bin so eigentlich im Dokumentarfilm gelandet, weil ich schneller Verantwortung übernehmen durfte. Jetzt, viele, viele Jahre später, bereite ich eben auch also einen Spielfilm vor und eine Spielfilmserie und so weiter. Also ich komme jetzt wieder zurück zum Spielfilm. Finde das auch sehr spannend. Also ich mag beides eigentlich. Ja.
Das heißt, die ersten Produktionen waren wahrscheinlich in so einem Independent-Modus. Ne? Mhm. Die waren vielleicht sogar selbstfinanziert.
Ja, teilweise. Also nicht wirklich. Weil, also ja, wenn gar kein Geld da ist, dann geht man dann selbst los und man muss halt irgendwie die Kamera sich kaufen oder irgendwie was vorfinanzieren. Aber es war immer sehr, sehr schwierig und der erste richtig große Film war 2004, der heißt The Devil's Miner, über so Kinder, die in Minen arbeiten, in Silberminen in Bolivien. Mhm. Und es war so ein Kinofilm, der kam 2004, das ist 2005 raus. Und da sind wir mit relativ viel Eigenrisiko rein, haben sehr wenig Geld bekommen über so einen Filmfonds in Amerika, um den Film zu machen, aber hatte dann einen riesen Erfolg und haben den dann auch sind 13 Länder verkaufen können. Also nein, wir haben 13 Co-Produzenten gefunden, nachdem wir dann einen Rohschnitt hatten. Und plötzlich wollten alle diesen Film haben, aber wir haben 7 Jahre gebraucht, um den zu finanzieren. Also wir haben den für $55,000 gedreht damals und haben 7 Jahre gebraucht, um diese $55,000 zu bekommen. Und danach sind wir dann mit einem Budget von $300,000 dagestanden, aber erst nachdem wir einen Rohschnitt präsentiert haben. Und so konnten wir dann die 7 Jahre des harten Versuchens irgendwie refinanzieren, weil es natürlich uns unglaublich verschuldet hat, dieses Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen damals. Ja. Und aber war auch ein Riesenerfolg, hat 22 Preise gewonnen, der Film, und ging durch die Welt und hat nochmal so ein bisschen den Level nochmal mehr angehoben.
Großartig, das ist echt faszinierend. Also wenn ich mir überlege, dass du jetzt für Terra Mater diesen neuesten Film, den du hier vorgestellt hattest, Sea of Ghost
ist der Arbeitstitel, genau.
Richtig.
Genau.
Mit dem Walter Köhler von Terra Mater. Ich habe ihn auch schon kennengelernt auf dem Naturvision Film Festival, da war ich mal in der Jury. Da kommt ja nichts mehr drüber, also im dokumentarischen Segment. Also vielleicht ist es in Deutschland das ZDF mit Terra X oder so. Aber
da ja, Terra Mater liegt schon noch höher, weil die sind bereit, viel größere Budgets zu finanzieren und denken, für globales Publikum, Kino, Oscars und so, ist für die absolut so ein Ziel, auch den mal zu gewinnen, und sind bereit dafür, wirklich Ressourcen und Geld und Manpower und alles in die Hand zu nehmen, um das dann auch irgendwie also zu erreichen. Aber was ihnen sehr wichtig ist und wie eben mir auch ist, Filme zu machen, die eine Botschaft haben, die aber so gut verpackt ist, dass die Leute es gar nicht merken. Ja? Mhm. Dass ihnen hier eigentlich erzählt wird, wie man die Welt
besser machen kann,
was sich verändern muss, wo man ansetzen kann, den Planeten irgendwie zu retten vor diesem Wahnsinn der Zerstörung mit Wildtierhandel und Klimawandel und so weiter. Ich versuche da für Terra Mater Filme zu entwickeln, die ein Millionenpublikum ansprechen, die weltweit gesehen werden und den großen Erfolg haben können und eine Botschaft, also eine Message vorantreiben. Und Terra Mater ist eben bereit, das zu finanzieren und dieses Risiko einzugehen, weil sie selber genau so denken wie ich. Also wir sind da wirklich eins irgendwie mit unserer Vision für die Zukunft, was wichtig ist und was man pushen muss. Und zusammen sind wir ein sehr starkes Team und hoffen halt damit, die Welt ein Stück weit auch verändern zu können.
Bist du dann bei solchen Projekten auch schon als Co-Produzent mit drauf? Weil du gehst ja ganz schön mit ins Risiko. Das ist ja deutlich mehr als jetzt, was ein Regisseur oder Kameramann, was du ja auch in Personalunion machst, leisten müsste, sag ich mal.
Also meine Produktionsfirma Malaika Pictures, das sind meine Frau und ich, also die Anita Latkani und ich, wir setzen die Filme für Terra Mater um. Also wir sind die ausführende Produktionsfirma und sind in der Hinsicht dann auch Co-Produzenten, obwohl unsere Credit heißt In Association with Malaika Pictures.
Ah, ja.
Genauso wie Appian Way, also die Firma von Leonardo DiCaprio ist auch In Association with Appian Way. Das ist also, wenn du finanziell nicht direkt Geld in das Projekt steckst, sondern Leistungen, dann kriegst du also nicht so leicht einen Co-Produktionscredit. Ja? Eine Co-Produktion ist wirklich, wenn du mitfinanzierst. Also Terramata hat aber die Mittel und hat die Power, diese Filme zu finanzieren und hat damit auch das letzte Wort. Deswegen sind wir nicht offizielle Co-Produzenten, sondern die sind die Produktionsfirma und wir sind also in Association with Terramata Produktionsfirma, also Malaika Pictures. Wir setzen aber die Produktion um, also die Anita ist Produktionsleiterin und organisiert den ganzen Dreh, bucht die Crew, die Flüge, macht die ganzen Abrechnungen, Hotels, Versicherungen, Bodyguards, Security, alles läuft über sie. Und das funktioniert bei uns deswegen auch sehr gut, weil dadurch, dass sie auch meine Frau ist, weiß sie, welche Risiken ich eingehe, wo ich wann bin, warum ich da bin, warum ich länger brauche, warum ich wann fliegen muss. Also sie ist einfach so eingebunden, dass auch das Familiäre sehr gut funktioniert, weil wir kämpfen beide für dasselbe und wissen, warum wir das tun. Und das macht es viel einfacher, also so viel weg zu sein und damit irgendwie klarzukommen. Also als familiär ist es ja so der Killer bei vielen Kameraleuten und Regisseuren, dass sie so viele Monate im Jahr unterwegs sein müssen. Und bei uns ist das auch schwer, aber es macht es deutlich leichter, dass sie Teil des, also ein Core, im Core-Team ist sozusagen und alles mitentscheidet.
Wow, wow, wow. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an. Okay. Und seid ihr schon viele Jahre zusammen? Also über 10? Ich weiß
Meine Frau nicht. Ja, ja. Wir sind jetzt schon seit 96.
Also sie hat diesen ganzen Weg von der Kamera in die Regie.
Alles miterlebt.
Alles miterlebt. Okay, ihr seid da gemeinsam gewachsen.
Ja, wir haben uns kurz bevor ich nach New York gegangen bin kennengelernt. Und das war 96.
Okay. Ja,
95 haben wir uns kennengelernt.
Da würde ich auch gerne einmal noch kurz zurückspringen. Wie kam das, dass du nach New York gegangen bist für dein Studium? Also
ich wollte möglichst schnell viel Erfahrung sammeln und habe dann gehört von einer Filmschule, die nördlich von New York ist, der heißt The Workshops, wo man sehr praxisorientiert, sehr viel, sehr schnell lernt. Also kein Studium, 4 Jahre, 5 Jahre, sondern in einem Jahr Crashkurs lernt, wie man Kamera bedient, schneidet, Drehbücher schreibt, also wirklich so alles, so hands-on. Deswegen heißt es ja auch The Workshops, weil du wirklich extrem viel Praxiserfahrung, wenig Theorie, sehr viel Praxis. Und genau das wollte ich, weil ich war damals schon 23 und ich wollte nicht, bis ich irgendwie 30 bin, studieren, sondern ich wollte möglichst schnell einsteigen. Ich hatte ja davor schon 4-5 Jahre gearbeitet als Fotojournalist und Geld verdient und dann willst du nicht nochmal auf die Studierbank. Du willst eigentlich möglichst schnell lernen, was du lernen musst und dann weiterarbeiten. Und so bin ich eben dorthin, habe ein Jahr diese Schule gemacht und bin dann direkt nach New York, um dort eben ins Filmgeschäft einzusteigen. Und New York ist einfach die tollste Stadt der Welt für mich und ungeschlagen. Also immer noch die Adrenalinstadt, wo du alles erreichen kannst in kürzester Zeit, ist anything goes. Und die Stadt hat mir den, also irrsinnig viel Antrieb gegeben. Und was mich am meisten begeistert hat an New York war, dass die New Yorker, wenn die einen Film produzieren oder was immer, eine Werbung, ein Doku oder whatever, es ist immer für den globalen Markt. Das heißt, ihr Publikum ist global. Sie denken immer, wie kommt das in 150 Ländern der Welt an, was wir jetzt hier so machen. Das heißt, da ist eine unglaubliche Weitsichtigkeit und man denkt in, wie soll ich sagen, man denkt nicht so regional, so, was finden jetzt, wie finden das die Bayern oder die Österreicher oder die Iren oder sonst irgendwas, sondern du denkst wirklich, global ist das eine funktionierende Geschichte. Also universell für jeden begreifbar. Beziehungsweise, wie erzähle ich eine Geschichte so, dass sie universell bei jedem ankommt und er sie spürt. Ja? Und es geht halt hauptsächlich über Emotionen und über die großen Themen der Welt. Ja? Liebe, Hass, Unterdrückung, die wichtigen Themen. Und das habe ich da, glaube ich, sehr früh gelernt, global zu denken. Und das war eine super Schule, weil die Filme, die ich jetzt mache, mit denen will ich immer ein globales Publikum ansprechen und nicht irgendein regionales. Also ich denke nie klein, sondern immer groß.
Ja, super.
Weil ich will ja was erreichen.
Ja.
Und das geht nur, wenn du die Welt ansprechen kannst.
Wow, absolut. Also da sprichst du mir nur aus dem Herzen. Ich bin da natürlich noch ein bisschen weiter hinten. Ich habe auf der Filmakademie studiert in Ludwigsburg, Bin aber auch alleine letztes Jahr schon 3 Monate in Los Angeles gewesen. An die Stadt habe ich so ein bisschen mein Herz verloren und hoffe da so als Independent-Filmemacher schon die ersten Kontakte zu machen. Mhm. Und hier in Deutschland natürlich auch mit eigenem Equipment. Ich habe mir die Red Epic, du ja die Amira. Mhm. Ja, dafür hat es noch nicht ganz gereicht, um aber auf jeden Fall handlungsfähig zu sein und drehen zu können, worauf ich Bock habe. Mhm. Und hoffe natürlich auch eher langfristig jetzt den globalen Markt damit erobern zu können, weil nur damit kannst du natürlich auch einen Film erfolgreich rausbringen, genau, und genug Budget wieder für dein Folgeprojekt auch machen, mhm, weil die meisten deutschen Produzenten leben ja immer nur von Gewinn und HU und diese 15%, das reicht dann irgendwie, um gerade den Stall zu unterhalten, und das kriegen die in Hollywood oder in Amerika auf jeden Fall natürlich auf einem anderen Level hin. Ja, also ich schiele immer ganz gerne zu diesen Indie-Produktionen, ob das jetzt Blair Witch Project im Szenischen ist oder wie es Tarantino gemacht hat. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, die mit einem Projekt auf einmal durch die Decke gegangen sind. Mhm. Und dann bist du ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau, ja, hast dann ganz andere Möglichkeiten und bist dann irgendwann gegreenlighted, ja, wie das ja so schön heißt. Und dann ist es eben nicht mehr so ein Eiertanz, wie das nächste Projekt gemacht wird. Magst du uns zum Abschluss noch kurz mit auf die Reise nehmen? Was könnten die nächsten Themen sein?
Mich interessieren Themen, die Welt bewegen und irgendwo verändern können. Also ich suche immer nach Filmen, die eine Botschaft vermitteln können, die gut verpackt ist in einem Entertainment-Paket, sodass sie wirklich globales Publikum ansprechen, aber sie dabei auch irgendwie ihnen die Augen öffnet oder sie zu einer Aktion anregt, ja, etwas zu tun, herauszugehen und zu sagen, okay, das kann nicht so bleiben, ja, man muss was tun, oder das Denken öffnet. Und deswegen, alle meine Projekte, die ich jetzt mache, haben diesen Hintergrund, sei es im Wildlife-Crime-Gebiet, also Bereich wie bei The Ivory Game, wo es halt um das Aussterben einer Spezies geht oder eines ganzen Ökosystems, jetzt bei dem Mexiko-Projekt, geht es halt um nochmal einen ganzen Ozean, ja, der vernichtet wird und wo wir aufdeckerisch arbeiten und ja, mit Spielfilmmethoden, also Techniken arbeiten, um wirklich ein Publikum zu packen, das eigentlich nicht gewohnt ist, Dokus zu schauen. Ja? Also ich will die Leute, die sich am Abend eine Netflix-Serie anschauen, ja, oder irgendeinen Spielfilm, die will ich genauso kriegen. Mhm. Und die kriege ich halt, indem ich einen Film produziere, also auch wenn es eine Doku ist, die sich gar nicht anfühlt wie eine Doku, aber wo die Leute sagen, Moment mal, das ist doch alles echt. Das gibt's ja gar nicht, ja. Und dann so, wirklich, also das passiert wirklich, das gibt's ja gar nicht, ja. Und so versuche ich sie zu kriegen. Und das ist genau im Spielfilmbereich auch. Habe ich die Rechte für ein Buch gekauft, das heißt City of Thorns, über das größte Flüchtlingslager der Welt in Somalia, Kenia. Wow. Dadaab und das Leben dort und die Angst vor Al-Shabaab-Terrorismus und der Drang nach Flucht nach Europa, aber gleichzeitig auch das Vertrauen in die UN, die dir aber nicht helfen kann, wenn du die Hilfe wirklich brauchst. Also dieser Teufelskreis eines Flüchtlings erzählt im größten Flüchtlingslager der Welt. Also sie als Menschen darzustellen, die genauso Träume und Hoffnungen haben wie jeder von uns, ja, die auch Familie und ein Haus und einen sicheren Job wollen, aber die einfach gefangen sind in einem System, aus dem es fast kein Entkommen gibt, außer eben die Verzweiflungstat der Flucht nach Europa, ja, oder die Rückkehr in den Krieg. Und ich will das einfach vermenschlichen und ich will den Leuten wieder so ein Gesicht geben. Und deswegen arbeite ich an diesem Spielfilm gerade und habe eine sehr erfahrene Hollywood-Produzentin, die gerade einen Oscar gewonnen hat für The Darkest Hour mit Gary Oldman an Bord. Und mit der zusammen hoffe ich, dass wir das bald verwirklichen können. Und dann gibt es eine Netflix-Serie, über die ich noch nichts sagen kann, die wir auch, also Fiction, in Vorbereitung ist, was auch ein sehr großes Projekt ist. Also man muss aufpassen, dass in die Sachen nicht über den Kopf wachsen, aber alle diese Themen sind genau da, wo ich ansetzen will, und ich mache nicht nur einen Film, um die Leute zu unterhalten. Also das war für mich irgendwann klar. Ich möchte mehr mit meiner Arbeit bewirken als einfach nur Unterhaltung.
Ich habe ganz gerne in meinen Projektmappen, wenn es auch um sowas geht, immer so diesen Satz, Movies can change you. Stammt nicht von mir, das hat die Linda Seger mal gesagt, das ist so eine Hollywood-Dramaturgin. Da kann man einen Stoff einfach mal zuschicken und dann bewertet die den. Mhm. Und dann meinte sie auch, das ist als auch ein Stoff, der dich dazu bewegt, Veränderungen anzustoßen. Also ich weiß genau, was du damit meinst und finde das großartig. Toll.
Danke.
Vielleicht besteht ja mal die Möglichkeit da, dir mal über die Schulter zu schauen. Vielen Dank. Danke, Richard.
Danke.
Alles klar.